Ich möchte zunächst noch einmal sagen, was das für eine wunderbare Sache ist, dass es die Langensteinbacher Höhe gibt. Solche Stätten, wo man das Wort Gottes hört und wo man wieder Orientierung kriegt. Ich habe immer überlegt, was wohl hinter jedem von Ihnen ein Lebensschicksal steht. An Bedrückung, an Lasten, schlaflosen Nächten, Sorgen, Ängsten. Und viele haben niemanden, mit dem sie drüber reden können, aber wir haben einen Herrn, der uns begegnen will und der uns hier begegnet. Das ist so wunderbar. Sie haben heute Mittag zum Teil einen Ausflug gemacht, der im Nebel geendet ist. Und das fand ich ein ganz wunderbares Bild für unser Leben. Wie gut, dass da vorne ein Chauffeur am Steuer saß. Da konnte sie sich hinten zurücklehnen, da konnte sie sogar ein Nickerchen machen und sagen, der führt richtig, da passiert nichts, der fährt ja nur auf der Straße. Aber wenn Sie da oben im Nebel durchs Gestrüpp im Hochschwarzwald gehen, dann wird es schwierig. Wenn Sie keinen Weg mehr sehen, wenn unser Blick verhüllt ist, und das ist oft eine Situation in unserem Leben, der Weg ist nicht mehr sichtbar und Gott führt seine Leute oft so schwierig, dass man es nicht sehen kann. Ist ja ganz toll, dass Sie den Mose haben, den liebe ich so, die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Denn Gott führt seine Leute durch die Wüste dieser Welt. Und er führt, woher weiß ich denn das, dass ich nicht bloß irgendwo in der Irre mich herumtreibe, ich weiß es aus seinem Wort. War gerade schon so schön im Gebet gesagt, dass ich diese Führung Gottes wieder sehe in meinem Leben, auch wenn ich es im Augenblick nur als eine Nebelwand erkenne und nicht weiß, wo ich hinlaufe. Aber das ist so groß bei Mose, wie er diesen Weg geht. Und wir lesen jetzt aus 2. Mose 33. Wir lesen noch den Vers 11 mit. Den Anfang des Verses 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Mir ist der Mose der Größte im Alten Bund, weil er in diese unmittelbare Gottesbeziehung kam. Und das Allergrößte, wenn Sie heute Nacht in ihrem Bett liegen dürfen und sagen, Gute Nacht, lieber Heiland. In dieser ganz unmittelbar vertrauten Beziehung, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Das Volk hat ja vorher am Sinai, 2. Mose 20, gesagt, wir wollen Gottes Stimme nicht mehr hören. Gib uns Bilder. Und dann gibt Mose ihnen die Ordnungen des Gesetzes, die Opfer und was sie alles haben. Aber das Allerhöchste ist nicht das Opfer, das wir schlachten, die wir auf den Altar legen, sondern das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund redet, der vertraute Umgang mit Gott, das Gespräch, das Hören auf sein Wort, das ist überhaupt das Größte, das wir haben, dass Gott sein Wort uns lebendig macht und wir ihm sagen können, was uns bewegt. Mose, jetzt Vers 12, sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und er sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Man weiß immer nicht, wo man einsetzen soll bei Mose, was man an ihm alles bewundern soll. Ein ganz großer Mann, ganz groß. Er war in der Bildung ganz groß. Er hat die beste Diplomatenschule in Ägypten besucht, als Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Er hat ja Wissenschaften studiert, er war im Ingenieurwesen bewandert, Architektur, alles war ihm nicht fremd. Er hat die hohe Staatskunst gelernt, wie man ein Volk führt, alles war ihm vertraut. Und dann hat er die Schmach des Volkes Gottes gesucht und hat sich zu den geschlagenen Israeliten bekannt. Und als dieser KZ-Wächter da die Juden so schrecklich geschunden hat, da ist er eingetreten und gesagt, da muss man doch was tun. Und sein Einsatz ist gescheitert. Schrecklicher Frust. Er wollte doch das Beste und hat gar nichts fertig gebracht. Gescheitert mit seinem Können. Ach, da können Sie Geschichten aus Ihrem Leben erzählen. Wie oft hat man mit bester Absicht alles probiert? Und das ist so schwer, dass das gar nicht gelingt. Das ist oft schwierig mit Ehe und Familie und mit Beruf und dem, was man will. Und es ist nicht gelungen. Und da hat man andere das Herz gewinnen wollen und es ist misslungen. Und da war Streit da und Spannung. Und Mose flieht barfuß in die Wüste und wird Viehhirte. Viehhirte, das war ein Gräuel für die Ägypter. Das war die schlimmste Demütigung für den Mose. Und dort erscheint ihm Gott. Wissen Sie das? An den tiefsten Punkten ihres Lebens ist Gott da und wartet auf sie. Wir können ja oft vorher gar nicht hören. Und erst, wenn wir ganz am Ende sind mit unseren Möglichkeiten, dann fängt er an, mit uns zu reden. Aber sein Wort wird sich lebendig. Nicht in den Zeiten, wo es uns gut geht, sondern da, wo alles zerbrochen ist. Und da ruft ihn Gott, Sie haben es ja gehabt, 2. Mose 3. Ich werde sein, der ich sein werde. Und wieder legt Gott ihm die Aufgabe vor, das Volk zu führen. Das war das Allerschwerste, was man sich denken kann. Es ist ja gar nicht gelungen. Wie der Mose dann zum Pharao geht, macht er die ganze Sache nur noch schlimmer. So ist doch oft. Wir meinen, wir könnten etwas tun. Liebe Schwestern und Brüder, das macht mir heute oft Sorge. In der Christenheit wird so viel gesprochen von dem, was wir machen. Was wir machen, wir wollen bauen und Aktionen und Reich Gottes bauen. Dabei haben wir doch die Erfahrung gemacht, der Herr baut. Und immer wieder ganz überraschend. Und wo wir oft gar nicht mehr weitersehen, wo wir vielleicht auf den Knien gelegen sind, Herr, jetzt musst du weiterführen. Und dann kommt der Herr. Und so war es dann, als sie dort am Schilfmeer standen. Und vor ihnen war das Wasser und hinter ihnen waren die Heere Pharaos. Schöne Motto dieser Freizeit. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Das müssen Sie mitnehmen in Ihre Schwierigkeiten, Ihre Krankheitsnöte, in Ihre Mutlosigkeit. Das müssen Sie den anderen sagen, wenn Sie Besuche machen. Das, und dann sprechen Sie es zu, so wie es Ihnen zusprechen. Du wirst das erleben, der Herr wird für dich streiten. Ja, ist der Herr wirklich da? Ja, er ist da. Und ihm ist das eine Ehrensache. Weil er die Seine nicht fallen lässt. Ganz schlimm ist, wenn man nur nach den Augen schaut. Mit den Augen kann man es gar nicht sehen. Hören muss man aufs Wort. Die herrlichen Zusagen Gottes. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will bei dir sein. Er lässt die Seinen nicht los. Keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Das ist so groß. Und noch ein anderer wichtiger Punkt, der heute auch immer wieder übersehen wird. Man will es immer fühlen. Passen Sie auf mit dem Fühlen. Das mit dem Fühlen ist ein Irrweg. Wir fühlen uns so wie unser Körper, das macht das eine Frage unserer körperlichen Konstitution. Wenn Sie Schmerzen haben, fühlen Sie sich nicht gut. Das ist davon abhängig. Herrlich, wenn Sie abends schwere Gedanken haben und morgens wieder mit guten Gedanken aufwachen und das einfach vergessen. Das ist herrlich. Die Gefühle wechseln ja. Der Glaube ruht nicht auf dem Gefühl, sondern auf den Zusagen, auf den Verheißungen Gottes. Und darum können wir unseren Weg fröhlich gehen. Und dennoch war am Ende Mose immer wieder zerbrochen, als das Volk sich das goldene Stierbild macht. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht, dass sie sich Gott als einen Stier vorgestellt haben, sondern sie wollten die Kraft des Stieres bewundern. Das war immer die Naturkraft. Das ist heute wieder so, dass auch viele die Naturkraft anbeten und meinen, das sei Gott. Aber ist Gott nicht in den Dingen dieser Welt. Er steht über dieser Welt als der Schöpfer und Herr. Und jetzt sagt Gott, ich kann doch dieses störrische Volk nicht hinaufhin. Er scheitert an seiner Aufgabe, aber Gott lässt ihn nicht los. Und dann sagt er, ja Herr, wenn du mir schon diese Aufgabe gibst, dieses Volk hinaufzuführen, dann musst du mir irgendjemand mitgeben, an den ich mich halten kann. Haben Sie das auch schon oft gewünscht? Ist ja wunderbar, wenn Sie jemand haben. Ein Freund, ein Mitmenschen. Die Bruderschaft ist ja was ganz Wunderbares in der Gemeinde von Jesus, gell? Wenn man da jemand hat und da ist jemand, der betet für mich und der denkt an mich, der besucht mich, der trägt meine Last, mit dem kann ich alles sagen, was mich bekümmert. Und der Mose war ganz allein. Mose ist ein Vorbild vom kommenden Heiland Jesus. Wie der Mose sogar die ganze Schuld des Volkes tragen muss, ich möchte verbannt sein. Für das schuldige Volk. Gott sagt, nein, ich habe dich gewählt, du sollst der Führer sein. Und auf diesem Kreuzweg geht Mose weiter und er kriegt keinen anderen Führer als den lebendigen Gott allein, den er doch nicht sehen kann, weil man Gott nicht sehen kann. Das ist eine Herrlichkeit, auf einmal Gott schauen. Die Liederdichterin Fanny Crosby, die hat so schön gesagt, die hat ja als Kind schon ihr Augenlicht verloren, die so viele schöne Lieder gedichtet hat. Gott wird dich tragen, oh Gott, dir sei Ehre und was sie alles, die schönen Lieder. Die hat gesagt, ich könnte nicht einmal drum beten, dass mir Gott das Augenlicht schenkt, sondern ich bin froh, wie Gott es gemacht hat. Das Erste, was ich einmal sehen werde, ist, dass ich den Heiland Jesus sehe in der Herrlichkeit mit meinen Augen. Das Allergrößte, wenn wir dort ihn sehen, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn sehen mit der Dornenkrone geschlagen, als der Erlöser, der für uns am Kreuz war. Aber da sagt Gott zu ihm, du fragst, Vers 12, wen du mit mir senden willst, hast du mir niemand? Gott sagt, ich kenne dich mit Namen, aber ich werde vorangehen. Nächste Bitte vom Mose war, die Gott auch abgeschlagen hat. Ich will den Weg wischen. Und Gott schlägt uns diese Bitte ab. Sicher ist es gut, dass wir den Weg nicht wissen. Vielleicht würden wir drüber mutlos werden. Denken Sie, wenn Sie als junger Mensch mit 14 Jahren alles gesehen hätte, was in Ihrem Leben kommt, Krieg und Hunger und Todesfälle, und hätte das alles schon vorher gewusst, Sie hätten gar keinen Mut gehabt, das anzupacken. Vielleicht ist es auch ganz gnädig, dass uns der Herr stückweise führt und uns den Weg vorher nicht wissen lässt. Aber das Entscheidende ist, und das kommt fünfmal in diesem Abschnitt vor, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Mir tut das immer weh, wenn Leute sagen, das ist ein abgegriffenes Wort. Tatsächlich, das mit der Gnade und mit dem Segen, das wird ja oft so gebraucht, dass das wirklich abgegriffen ist, wenn man so gedankenlos benutzt. Aber das ist das Allergrößte. Gibt es ein schönes Lied von Philipp Friedrich Hiller über die Gnade. Was die Gnade bedeutet in unserem Leben, dass Gott alles Liebe und Gute über sie festmacht. Und das so, das ist unkündbar. Seine Gnade, die ist da, Wie oft ist das in den herrlichen Verheißungen Gottes drin? Meine Gnade soll nicht von dir weichen, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Mose, er kann das ja so sagen, weil er sieht das störrische Volk, wie soll er denn das führen, das ungläubige Volk, und er kann das alles gar nicht mehr tragen. Wissen Sie, dass das zweite wunderbare Geheimnis über ihrem Leben ist? Das erste war, er geht mit auf diesem Weg und er geht mit und lässt seine Gnade über ihnen stehen. Sie werden in der Ewigkeit einmal nur danken können. Nie hat es gefehlt an deiner Gnade. Und das Merkwürdige ist ja, dass wir oft die Gnade Gottes in ihrer ganzen Güte und Liebe erst richtig erfahren, wenn wir durch die Tiefen hindurchgehen. Es gibt ja auch in unserem Leben sehr laue Zeiten, wo der Glaube fast träge wird und müde, wo wir keine Freude zum Bibellesen haben. Und dann ist es interessant, dass wir gerade in den Herausforderungen, auch in den Schwierigkeiten, in den engsten Nöten, ganz anders zum Wort greifen, ganz anders hören. Und da wird uns Jesus ganz lebendig mit seinen Zusagen. Da finden wir plötzlich Dinge in der Bibel, die wir vorher gar nie gefunden haben. Meine Gnade ist da und du findest vor den Augen Gottes Gnade, das ist das Wunderbare. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen. Und Gott sagt, ich will mein Angesicht vor dir vorangehen lassen. Das Angesicht Gottes, das wir in dieser Welt noch gar nicht sehen können, interessiert uns auch gar nicht. Aber die Gegenwart des lebendigen Gottes. Aber wir freuen uns, wenn das nachher im Neuen Testament heißt, dass in Jesus das Angesicht Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit uns entgegenleuchtet. Das ganze Gottesgeheimnis ist für uns da und sichtbar, weil uns in Christus der ganze Strahlglanz der Liebe Gottes begegnet. Es ist immer wieder erschütternd, wie schwer das auch war bei dieser Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Der heilige Gott, Mose sagt mal, ein schrecklicher Gott. Ein Gott, der Gericht üben kann. Ist nicht der liebe Gott, wie sie gottlosen da und her babbeln. Ein Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben. Der uns sein ganzes Wesen enthüllt. Und was ist sein ganzes Wesen? Liebe. Gott ist Liebe. Johannesbrief. Das Urbild aller Liebe. Und so dürfen Sie ihn erfahren, diesen großen, mächtigen Gott. Diesen gewaltigen Gott, der ihm seine ganze Liebe zuwendet, sein Angesicht. Er hat uns gesucht, gerufen und er will uns seine ganze Liebe erfahren lassen. Das ist so wunderbar, diese Liebe, die unser ganzes Leben bewegen und treiben soll. Das kommt auch nochmal beim Paulus im 2. Korintherbrief, wie er sagt, die Liebe, die Jesusliebe drängt uns, sie treibt uns. Das ist auf einmal in unserem Leben diese große Schubkraft. Damit wir nicht versinken in der Depression, ist es immer wieder unser Herr Jesus, der uns die Herrlichkeit Gottes erleben lässt. Ich hab dich lieb. Noch viel mehr ist das, als wenn Menschen uns das sagen. Ich hab dich lieb, ich bin da, du darfst das wissen, ich bin bei dir. Diese große Liebe Gottes, in die ich mich bitten darf. Und diese Liebe Gottes wird am allergrößten über meiner Schuld, über meiner Untreue, über meinem Versäumnis, wie beim verlorenen Sohn. Holt schnell das neue Gewand und zieht's ihm an. Mein Sohn, du bist ein Kind Gottes. Und das, was Mose dort erlebt im Gespräch mit Gott auf dem Berg Sinai, ist so groß, weil es für uns, das gehört zu den einsamen Stellen im alten Bund, wo das schon hervorleuchtet. Wir haben im neuen Bund nachher die Verklärung Jesu, wo die drei Jünger ganz hingerissen waren, den Blick hinüber in die neue Welt Gottes. Und hier Mose, der es ein wenig erleben darf. Denken Sie immer dran, uns umgibt diese Welt Gottes, diese unsichtbare Welt Gottes. Man kann das immer gar nicht so schlecht beschreiben. Es ist ja nicht mal eine Papierwand dazwischen. Sie ist um uns her, diese Gegenwart Gottes mit seiner ganzen Liebe und Güte. Und gerade dann, wenn wir uns verlassen fühlen und einsam, du bist da. Und so dürfen wir dann auch mit ihm reden, wie Mose, wie mit einem Freund. Danke, Jesus, dass du alles weißt. Danke, lieber Herr, dass du alles kennst, so wie Mose spricht. Und Mose sagt, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, keinen Schritt. Keinen Schritt will ich gehen. Ich gehe nicht allein diesen Weg. Aber in der dunkelsten Wüste, in der grausamsten Wüste, in der flimmernden Hitze dieser gnadenlosen Wüste, da kann er sicher gehen, wenn der Herr mitgeht mit seinem Angesicht, der alles sieht und der alles kennt. Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Und du musst die Geschichte unseres Lebens führen. Und wir legen es in deine große Hand. Und dann sagt sie ihm Gott noch einmal, Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich persönlich. Und mit dem Kennen ist das ja noch viel, viel mehr. Es ist ja nur wie bei Liebenden, wo man sich durch und durch kennt und auch Gott noch viel tiefer einkennt, mit den Seelenstimmungen, mit den Schwächen, mit dem Versagen, mit der Ohnmacht, mit der Enttäuschung, mit den Wünschen und Sehnsüchten. Ich kenne dich, sag Gott, ich kenne dich. Dass unser Gott sich so interessiert für diesen Mose. Und nicht, weil er so toll studiert hat, nicht, weil er Gaben hat, sondern weil Gott sich erbarmt. Das ist das Geheimnis. Er erbarmt sich. Das ist so ein großes Evangelium, eine Freudenbotschaft. Gott erbarmt sich. Sie dürfen das Menschen zusagen. Er sucht dich in der Liebe und erbarmt sich deiner. Das rühmt ja dann der Hebräerbrief so schön an dem Mose. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. So ganz unmittelbar in dieser vertrauten Beziehung lebt er mit dem lebendigen Gott und verlässt sich ganz auf ihn. Und das Glauben, mit ihm rechnen, auf ihn hören und mit ihm fröhlich seinen Weg gehen. Und er ringt drum, Herr, das möchte ich, dass das nie abreißt, das darf bei Ihnen nie abreißen. Herr, lass du nie das abgeschnitten sein. Und ich bin so froh, dass Jesus uns das zugesagt hat, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, dass er uns festhält. Auch wenn wir vielleicht manchmal nicht so fest sind. Herr, lass das feststehen bei uns. Das ist so wichtig, dass ich deine Gegenwart und deine Nähe habe. Gerade dann, wenn ich nichts sehen kann und wenn ich nichts fühlen kann, aber du bist da und dein Wort trägt mich und dein Wort stärkt mich. Es ist ja heute eine große Not bei uns in unseren christlichen Gemeinden, dass ganz viele Leute im Glauben abhängen und schlapp machen, die viele Jahrzehnte treu mit Jesus gewandert sind. Und auf einmal, vielleicht haben sie nicht mehr so die Geisteskraft, dann kommen sie gerade noch bis zum Zeitunglesen und zum Bibellesen reicht es nicht mehr. Dann wird auf einmal der Tag so verleppert und auf einmal ist keine der Ernst der Nachfolge verloren. Und da haben wir einen Auftrag, auch einander zu ermahnen und zu sagen, wir wollen doch bei Jesus bleiben, ganz nah bleiben. Und das ist so wunderbar, wenn ich das weiß, er geht mit, auch in den Tagen, wo wir schwach sind. Er ist da und ich darf mich an ihn halten. Das ist so wichtig, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten die Verbindung mit unserem Herrn nicht verlieren. Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Gibt es ein schönes Lied, das der John Newton gedichtet hat. O Gnade Gottes, wunderbar. Die jungen Leute singen das gern. Wegen der schönen Melodie, die aus Amerika von einem Volkslied kommt. Aber er hat es selber erlebt, der John Newton. War ein versoffener Sklavenhändler, der unheimlich viel Böses getan hat. Und dann hat ihn Gott aus einem Seesturm herausgerettet und er wurde Prediger. Der Clapham-Sekte haben die Feinde immer gesagt. Das war so ein Gläubigenkreis in London. Und in diesem Kreis waren ansehnliche Leute dabei. waren die tüchtigsten Kämpfer gegen das Übel der Sklaverei. Das war jetzt schon Juden. Die Gnade Gottes hat er entdeckt. Die hat er besungen in seinem Leben. Und jetzt wollte er, dass ein Stück weit dieses schreckliche Unrecht auf der Welt auch ausgetilgt wird. Aber er war berührt und getragen von dieser Gnade. Und es gehört heute dieses Lied zu den beliebtesten Liedern, die auf der Welt gesungen werden. O Gnade Gottes wunderbar. Und wenn ich noch 10.000 Jahre in der Ewigkeit lebe, ich komme nie weiter als bis zu dieser unverdienten Gnade, die man nur gratis annehmen kann. Das ist so schade, dass so viele Leute das nicht annehmen, die Gnade, weil sie sich selber das verdienen wollen. Und wir haben ja selber so lange so gesprochen, sagen, ich kann das doch selber mit dem Gut sein und ich muss mich doch mühen und man muss sich anstrengen. Ganz viele Christen um uns her haben das noch nie begriffen und die haben auch keine Liebesbeziehung zu Jesus, weil sie nie die Gnade angenommen haben. Die sagen, ich bin ein Mensch, ich habe mir ein Programm vorgenommen, dass ich da viel tun will, ich will für Gott Großes wirken. Ach, sind die Gnade nie begriffen. Dass der Herr sich zu uns herunterbeugt und dass wir es gar nicht von uns aus fertig bringen, sondern der Herr sucht auch nur Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, auch gerade da, wenn unsere Kräfte nachlassen. Das sind ganz gesegnete Zeiten, wo wir die Gnade erleben und wo wir es dann auch den Jungen erzählen können, du, ich bin doch selber gegen die Wand gerannt, bis ich entdeckt habe, dass es nur durch die Gnade geht. Nur durch dieses wunderbare, gütige Herablassen unseres Gottes. Wenn er in unserem Leben anfängt zu wirken. Und jetzt sagt Mose, ich will doch deine Herrlichkeit sehen. Was ist denn das, die Herrlichkeit Gottes? Schon das Wort ist eigentlich der Herr. Wo Jesus ist der Herr, sagt man, sind sie noch alle Tage herrlicher. Was mehr von der Herrlichkeit Gottes bestimmt. Wir kennen es aus der Weihnachtsgeschichte auf dem Hirtenfeld draußen. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, heißt dort. Als die Engel auftreten, die Klarheit des Herrn, der Lichtglanz Gottes. Aber das Licht kann man ja gar nicht beschreiben. Die waren ja auch geblendet. So wie Saulus vor Damaskus, als die Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus aus der neuen Welt ihm gegenübertrat. Wir leben in dieser Welt und wir können das nur beschreiben als eine Randbeschreibung. Was hat Jesaja gesehen? Er sah die Engel, aber er sah ja eigentlich nur, wie sie ihr Angesicht bedecken. Wir können immer nur an dieser Grenze zur Ewigkeit stehen und ahnen die Größe Gottes, die weit über unser Denken hinausgeht. Und Gott sprach, mein Angesicht darfst du nicht sehen, kannst du nicht sehen. Aber das Größte, was du erleben kannst, ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und die müssen sie kennen. Und die sollten wir dauernd besingen und einander erzählen. Wie wunderbar war Gott in unserem Leben. Ach, das wäre schlimm, wenn es uns gar nicht aufgeschlossen ist. Denken Sie mal, wie Gott uns bereitet hat im Mutterleib. Was ist das? Dass sie geboren sind, dass er ihnen Menschen in den Weg geschickt hat, die ihnen das Evangelium lieb gemacht haben, Bäder um sie da war, Lebensführung, was hat Gott alles getan? Nicht bloß die äußere Bewahrung, sondern dass er uns Erkenntnis des Heils gegeben hat, dass der Geist Gottes uns das Wort aufgeschlossen hat, dass sie glauben können, zu Jesus Herr sagen, das ist alles ein Wirken Gottes, ohne ihn geht's gar nicht, alles unverdient geschenkt. Und Gott sagt, Mose, du stehst da in der Wüste, aber du musst es wissen, das Allergrößte ist, dass Gottes Güte dich umgibt und dich begleitet und trägt. Und darum kannst du ganz froh und unbekümmert deinen Weg gehen. Du darfst das wissen, ich will meine Güte vorübergehen lassen und will dir den Namen des Herrn kundtun. Und was ist der Name des Herrn? Nicht einen Namen, wie wir ihn haben, mit irgendwelchen Begriffen, sondern bei Gott ist der Name immer ein Programm. Erbarmer ist sein Name, Heiland ist sein Name, Retter ist sein Name, Erlöser, alles ist sein Name. Das war ja schon, als Gott mit Mose gesprochen hat bei seiner Berufung. Das wird mein Name sein, so werde ich mich an dir erzeigen. Und sein schönster Name ist der Name Jesus. Wo Gott das noch einmal enthüllt hat für uns, in dem Namen Jesus ist das ganze Programm Gottes drin, der Erlösung, des Erbarmens. Und so erschüttern, dass viele diese Güte nie erkennen. Für sie bleibt Gott wie ein Steuereintreiber, ein Polizist, der mit der Radaranlage sie beobachtet und überwacht. Und sie haben nie ins Herz Gottes geschaut. Es gibt nie ein Liebesverhältnis. Sie haben nie die Güte und das Erbarmen gekannt. Und deshalb ist es so wichtig, anderen Menschen zu erzählen. Ich glaube, das Zeugnis ist hier so groß. Die Güte und das Erbarmen, das uns begleitet. Und ich erbarme mich. Da gibt es gar keine Begründung dafür, weil wir es brauchen, erbarmt er sich. Weil wir zu den Verlorenen gehören, zu den Gestrandeten, darum hat er uns rausgezogen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern es ist das Grundlose, es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme des, der sich zu den Sündern neigt. Wunderbar, dass wir das wissen. Toll, wie Sie da mitsprechen können, das ist gut. Und dann kommt dieses herrliche Bild noch einmal, wie Gott sagt, da ist eine Felskluft und ich stelle dich in diese Felskluft hinein und ich halte meine Hand über dir. Dieses Wort ist mir so groß geworden, ich war ganz junger Vikar in Tuttlingen und da war so ein lieber Pfarrer, der hat mich sonntags als zum Essen eingeladen, hat eine große Familie gehabt. Und da stand dieses Wort an der Wand. Und ich habe es noch nicht so beobachtet gehabt beim Bibellesen. Da hat er gesagt, das ist unser Trautext. Das ist unser Trautext. War ein interessanter Pfarrer, der hat einen schönen Vornamen gehabt, der noch verrückter war als mein Vorname, Winrich. Den gibt es ja auch nirgendwo. Aber der hat Emmich geheißen, weil sein Vater General war. Und der Sohn ist geboren am Sedanstag. Und Sedan wurde erobert im 70er Krieg von einem General Emmich. Er hat beim General der Sohn Emmich Vorname geheißen. Also interessant. Aber da war viel Interessantes im Haus. Aber am meisten hat mir nachher gefreut, den Trautext, den dieser Emmich Zündel sich damals mit seiner Frau ausgewählt hat. In der Felsenkluft geborgen. Da stehen wir drin. Mag kommen, was da wolle. Wir sind geborgen, weil die Hand Gottes über uns drin ist. Auf dem Felsenboden stehen wir. Auch wenn wir nichts sehen, nichts fühlen und wir wissen, der Herr ist da, weil er es verheißen hat. Ich lasse dann meine Herrlichkeit an dir vorübergehen und will meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Wir brauchen Gewissheit. Wir brauchen absolute Gewissheit. Was kommt auf uns zu? Noch einmal, der Herr sagt uns nicht, wie der Weg kommt. War am letzten Samstag zu einer Gruppe nach Heidelberg eingeladen. Die wollten unbedingt etwas über Führung Gottes wissen. Und es war eine verrückte Gruppe, die hat immer gemeint, dass man also in allen Details seines Lebens sich von Gott führen lassen muss. Esse ich beim Abendessen nur ein Würstchen oder zwei? Ja, was ist jetzt richtig? Die haben richtig Skrupel gehabt. Welche Zahnpasta soll ich nehmen? Beim Schlecker, die oder die andere, nicht? Also Sie wissen, was ich meine, wenn man so ganz dauerndlos fragt und gar nicht begreift, Gott lässt uns einen großen Freiraum im Leben. Natürlich, wo wir frei entscheiden, dürfen entscheiden, wann Sie heute Abend ins Bett gehen. Das ist doch Ihr freies Ermessen, das liegt doch nicht dran. Aber Gott zieht uns zu sich hin, das ist seine Führung. Dass er uns immer näher unter seine Hand hinzieht, das ist so wichtig, dass die Hand Gottes da ist und nicht loslässt in meinem Leben, dass ich nie aus seiner Hand davonlaufe. Führung ist was ganz wunderbar. Er führt mich auf rechter Straße, auch wenn ich den Weg noch gar nicht weiß. Und ich darf sagen, Herr, du kannst mich führen wie einen blinden Gaul. Nimm mich an der Hand und lass mich nicht irre gehen. Ich will doch von dir geführt werden und ich will deine Gegenwart erfahren. Und dann ist jeder Tag unseres Lebens ein großer Tag. Und wir dürfen schon morgen sagen, danke, Herr, dass du da bist. Und dass du diesen Tag in deiner Hand hast, auch was an Schwerem noch in diesem Tag drin liegt. Deine ganze Güte begleitet mich. Ich bin nicht den Händen der Ärzte, der Operateure ausgeliefert, wenn es zur OP geht, sondern die Güte des Herrn geht mit mir. Und er lenkt die Hände der Ärzte. Und er macht auch diese Zeit zu einer Zeit des Segens. Und selbst wenn mein Leben sich neigt, weiß ich, dass bis zur letzten Minute der Herr mitgeht mit seiner ganzen Güte, dass er mich trägt, weil er es verheißen hat, weil mich nichts aus diesem Schoß Gottes lenken kann. Und das ist so groß, dass Mose das schon im alten Bund erfährt, dass er schon auf diesem hohen Punkt war, der Gegenwart und Nähe Gottes. die Sehnsucht nach Gott ist was ganz Wunderbares, wenn sie die haben. Ein Freund von mir, der war Ingenieur vom Straßenbau, der hat mich mal mitgenommen und hat gesagt, das muss ich mal sehen, da gibt es halt ganz tolle Maschinen, die reiben den Asphalt ab, große Maschinen, die sind Tag und Nacht im Einsatz im Straßenbau. Und der wird das abgerieben, so tief, und das wird dann innen in der Maschine rumgedreht und hinten wird es wieder als neuer Asphalt auf die Straße aufgespritzt. So rund erneuert, ganz großartig. Und da hat er gesagt, das muss ich dir mal zeigen, ich habe die ganze Technik bewundert, es muss noch mal was sein. Guck mal da vorne, das ist so ein LKW-Fahrer, der hat auch so Bitumen geladen, gab so heißen Bitumen. Ich sage, guck mal, was der liest. Und das steige ich da auf das Trittbrett rauf und gucke dem Fahrer darüber. Da hat er ein Büchlein gelesen von der Herrlichkeit Gottes. Da war man so im Alltag plötzlich so einem Bruder begegnet, war ein Russlanddeutscher, von der Herrlichkeit Gottes. Meine Seele schreit und dürstet nach Gott. Ach, dass wir doch einen Durst hätten, nach Gott zu suchen. Nicht bloß nach einem Fernsehprogramm und nicht bloß nach diesen Albernheiten dieser Welt und nach der Zeitung, sondern dass wir einen Blick haben, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue. Wie der Herr schreit, rührt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und dem wollen wir Ausdruck geben, gerade dann, wenn wir belastet sind, wenn wir mutlos sind, wenn wir traurig sind, wenn wir oft vielleicht gar nicht im Gefühl und in der Stimmung aufgelegt sind. Herr, lass mich doch ein Stück deiner Herrlichkeit sehen, und das kriege ich durchs Wort, weil das Wort uns aufrichtet, weil das Wort Gottes ja diese wunderbare Kraft hat, dass der Geist, der Heilige Geist im Wort Gottes drin ist, weil es inspiriertes Wort ist, vom Gottesgeist angehaucht. Und das schafft Leben. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus. Die sind wirksame Worte, das führt durch bis ins Gewissen. Und das baut uns auf. Und das lenkt unsere Gedanken und unser Gemüt. Und das formt den neuen Menschen aus dem Wort, weil das Wort mächtig ist und wirkt. Aus dem Samen des Gotteswortes geschieht etwas. Und darum ist so wichtig, dass man solche Zeiten hat, wie jetzt hier auf der Lahö, wo wir sind, dass das Wort Gottes Frucht schaffen kann in unserem Leben. Aber auch zu Hause brauchen Sie diese Gruppen, wo sie sind, oft in unseren Gemeinden geht so, du Herr, wo kriege ich denn Speise, dass wir es lesen, dass wir wieder hören von Kassetten und sagen, komm, dass wir einander aufmerksam machen, sagen, das müssen wir wieder hören, da kriegst du einen ganz anderen Gedanken her. Aus dem Wort kommt's, und darum müssen wir auch in die Versammlungen gehen, dass wir immer wieder vom Wort Gottes angesprochen sind. Es macht nicht das Absitzen einer Bibelstunde aus, sondern dass das Wort uns treffen kann, dass es durchs Ohr ins Herz geht und die Güte Gottes uns ganz groß und wunderbar wird. Und dass wir das erleben, wie der Herr bei uns ist und in seiner ganz großen Güte und Freundlichkeit uns begleitet. Ich habe in meinem Leben manchmal Menschen getroffen, da ist man erschrocken. Menschen, die unheimlich viel Schweres erlebt haben. Menschen oft, die Tochter tödlich verunglückt mit dem Fahrrad, 16 Jahren oder 18 Jahren, oder ein Kind mit 7 Jahren, oder schwere Krankheitsnöte. Und das ist ganz wunderbar, wenn die Leute sagen, aber ich muss ihnen sagen, ich habe erst da die Herrlichkeit Gottes erlebt. Was mir das Überraschendste ist im Rückblick auf mein Leben, ich habe eine ganze Reihe von Menschen getroffen, die weit weg von Gott waren, erst durch schwere Erlebnisse zu einem fröhlichen Christenglauben gefunden haben, den Christus dort in der Tiefe erschienen ist. Darum wissen wir das, dass die Finsternis nicht finster bleibt, weil unser Herr in seiner großen Güte uns begegnet. Das dürfen Sie erleben, nicht bloß in Mose. Er hat es für uns erlebt. Und dann, du darfst mir hinten nachsehen. Das ist auch so schön, wenn man auf ein ganzes Stück seines Lebens zurückblickt und sagt, wohlgetan, wie wunderbar hat es der Herr getan. Meine Frau und ich, wir sagen oft, unverdient, wie uns der Herr geführt hat. Und nicht an einer Stelle wollten wir sagen, das soll nochmal anders sein. Er war so groß in seinem Führen und Leiden, wir hätten es gar nicht selber tun können. Und wie oft habe ich dort rebelliert und habe gesagt, das ist doch nicht mehr Gottes Führung, die mit mir ist. Doch, es war Gottes Führung. Es war so wunderbar, Gottes Führung, man sieht es aus dem Abstand und aus dem Rückblick. Du kannst mir hinten nachsehen. Da war Gott ganz nah da, ganz herrlich, dass wir ihn finden können und dass er da ist bei ihnen und er sie nicht loslässt. Das ist der große Trost und die große Freude unseres Lebens. Der gute Hirte, der mitgeht und sie führt in seiner Gnade, unter seiner Gnade. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken. Am Ende dieses Tages. Wir sind müde, angestrengt, aber das ist das Wunderbare, dass du da bist. Und wir dann diesen Tag vor dir abschließen dürfen. Und wir dich einfach bitten, dass uns dies nie mehr verlässt. Das Wissen, du hältst deine Hand über uns. Und wir sind sicher geborgen, weil du da bist, weil du den Weg weißt, auch wenn wir ihn nicht wissen. Aber wir gehen fröhlich mit dir und an deiner Hand. Und wir wollen jetzt auch beten für liebe Menschen, die so in der Unruhe sind, hin und her geworfen und keinen Frieden finden, dass wir es ihnen zusprechen dürfen. Und dass sie das finden. Ach Herr, gib uns ganz viele Stätten, wo uns dein Wort lieb wird. Dass wir auch zu Hause das immer wieder haben. Dass dein Wort uns aufrichtet, tröstet und mutig macht. Und vielen Dank auch für diese Konferenzstätte. Segne du all die Mitarbeiter, alle, die hier mitwirken, wie du das getan hast durch so viele Jahre. Und wir bitten dich auch für den morgigen Tag, für die Nacht. Gib uns deinen Frieden, dass wir unter deinem Schutz und unter deiner Bewahrung ruhen können, weil du uns zur Ruhe leitest. Amen.